Einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Viel besser, viel besser. Ich freue mich, dass wir heute nochmal zusammen als Gemeinde in den Römerbrief schauen dürfen, in das 7. Kapitel. Und versprochen, letzte Predigt aus Römer Kapitel 7. Und wir steigen dann in das wunderbare 8. Kapitel in der nächsten Predigt ein. Und die letzte Woche war eine spannende Woche, zumindest politisch gesehen. Wir haben in Amerika eine Wahl gehabt, wo einige sich freuen und einige vielleicht ein bisschen sich nicht so freuen über den Wahlausgang. Aber auch hier in Deutschland hat unsere Regierung eine Änderung erfahren und weiterhin bestehen noch andere Konflikte in der Welt. Der Ukraine-Krieg ist immer noch im vollen Gange. Im Nahen Osten spitzt sich die Lage auch weiter zu. Und mit all den Dingen, die auf der politischen Ebene und auf der globalen Ebene passieren, fragen wir uns dann doch manchmal, wie soll es weitergehen? Und diese Dinge, die passieren auf einer großen Ebene, aber auch Dinge, die in deinem und meinem Leben auf einer persönlichen Ebene passieren, bringen uns manchmal zu einem Punkt, wo wir anfangen, uns Sorgen zu machen. Ja, auch für viele sind diese politischen Gegebenheiten kein Anzeichen zur Freude. Und auch vielleicht in deinem und meinem Leben hast du Dinge, die dich bewegen, die dich dazu verführen, dir Sorgen zu machen, Ängste zu haben und Nöte zu haben. Und so sind wir dann oft dazu versucht, zu verzweifeln. Und warum verzweifeln wir? Warum haben wir Ängste und Nöte, wenn Dinge sich verändern, die wir nicht in Kontrolle haben? Ist es nicht das, dass wir das Ende nicht kennen? Diese Dinge, sie bewegen uns, diese Dinge, sie machen uns Sorgen und Angst und Nöte, weil wir kennen das Ende nicht. Die Frage ist, wie soll es denn ausgehen? Wie geht denn der Krieg in der Ukraine aus? Wie soll denn der Konflikt in Gaza und Israel ausgehen? Und wir wissen es nicht und darum verführt uns das zu Sorgen und Nöten. Das gleiche aber auch in deinem Leben, wenn du deine Arbeit verlierst, wenn ein Freund sich von dir abwendet oder was auch immer passiert, fragst du dich doch sehr schnell, wie soll das nur weitergehen und du verzweifelst. Und in der letzten Predigt für die dabei waren, haben wir eine Realität gesehen in unserem Leben, einen Kampf, den wir als Christen leben, der jedem von uns an die Materie geht, nämlich der Kampf gegen unsere Sünde. Und hier möchte ich euch ermutigen, in der Predigt heute, wenn wir nochmal in diesen Text schauen, zu sehen, dass wir keine Angst und Sorgen und Nöte um dein und mein ewiges Leben haben müssen, weil Gott uns das Ende schon zeigt. In diesem Kampf, in dem wir stehen, müssen wir nicht uns denken, mit der ganzen Sünde, die uns bewegt, wie soll denn das nur enden? Sondern ich möchte heute, dass wenn wir nochmal in das Kapitel 7 zusammenschauen, dass wir alle zu diesem Punkt kommen, dass wir Gott dankbar sein können. Dankbar wofür? Dass das Ende für uns schon besiegelt ist und es ein gutes Ende ist. Und deswegen möchte ich, dass du heute, wenn du Sorgen mit hierher gebracht hast, dass du bereit bist oder offen dafür bist, diese Sorgen an Christus abzugeben. Diese Sorgen heute in diesen Text zu legen und zu sehen, das Größere, was Christus und Gott dir verheißen hat durch sein Wort. Und dass du damit auch bereit bist, Christus weiter nachzufolgen. In der absoluten, radikalen Nachfolge, auch gegen dich selbst, gegen deine Ängste, aber auch gegen deine Sünde. Und dass du heute hier rausgehst mit Zuversicht, mit Freude und mit Hoffnung, aufgrund dessen, was Gott für dich hier verheißen hat in seinem Wort. Und so lasst uns zusammen einmal gehen, schlag gerne mit auf. Wir werden heute die Bibel viel brauchen, den Römerbrief, werden ein bisschen durchblättern. Und zu Beginn möchte ich gerne einmal den Text lesen, mit dem wir es heute hier zu tun haben. Und um nochmal den ganzen Kontext zusammenzukriegen, fange ich an im Römerbrief Kapitel 7 ab Vers 12. Hier sagt Paulus also, so ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Das sei ferne. sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, so diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Großer Herr, ich bitte dich, wenn wir heute in diesen Text schauen, dass wir erleben und sehen, Herr, was du für uns tust, was du für uns bereitet hast. Und bitte schenk uns Dankbarkeit und Freude, wenn wir auf dich und dein Wort heute Morgen schauen. In deinem Namen. Amen. Das letzte Mal, als wir an dieser Stelle gekommen sind, haben wir uns insbesondere die Verse 14 bis 21 angeschaut. Und werden heute den ganzen Abschnitt nochmal sehen, aber insbesondere nochmal auf die Verse 21 bis 25 schauen. Das letzte Mal hatten wir gesehen, dass Paulus hier von sich selber und von seinen eigenen Kämpfen, die er persönlich mit der Sünde hatte, beschreibt. Und zwar nicht bevor er errettet wurde, sondern als Apostel Jesu Christi, der durch die damalige bekannte Welt gegangen ist, um den Sohn und den Tod und die Auferstehung Jesu Christi zu verkündigen. Das werden wir heute auch nochmal deutlicher sehen. Und wir haben gesehen, dass dein Kampf real ist. Das ist Teil von unserem Leben. Er ist paradox, weil diese zwei Realitäten in uns drin sind. Der Geist, der uns erneuert hat, aber das Fleisch, was wir immer noch mit uns tragen. Und ich hoffe, ihr konntet sehen, dass es etwas Gutes ist, dass ihr kämpft gegen Sünde. Und nicht nur gut, sondern du verherrlichst Gott dadurch, denn Gott wirkt in dir. Und dieses Wirken Gottes in dir drückt sich darin aus, dass du gegen Sünde kämpfst. Und meine Frage an dich, hat es dich ermutigt? Hast du weiter kämpfen können? Bist du hier hingegangen, um zu sehen, was Paulus hier sagt? Und hast du vielleicht schon ein bisschen weiter gelesen in Kapitel 8, um dich zu ermutigen, um zu sehen, was Gott für dich noch bereitet hat in einer Waffenrüstung und einem Waffenarsenal? Und was wir heute machen wollen, ist einmal nochmal in diesen Text reinzuschauen. Wie gesagt, die Verse 21 bis 25. Und hier nochmal etwas zu sehen. Und dann wollen wir nochmal die Kapitel 1 bis 7 in einer Vogelperspektive Revue passieren lassen, um uns darauf vorzubereiten, was dann nächste Woche kommt. Nächste Woche werden wir ein sehr, sehr wichtiges Wort hören in der Predigt. In Römer 8, Vers 1, das Wort so. Und so klein es auch ist und so unscheinbar es scheint, ist es ein gewaltiges Wort und wir wollen uns heute darauf vorbereiten. Und zwar wollen wir heute Dinge sehen. Und ich möchte, dass du heute Morgen drei Dinge siehst. Erstens, sieh deinen Todesleib. Schaut noch kurz mit mir schon mal rein, Vers 24, um uns mit dem Text warm zu machen. Wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Diesen Todesleib wollen wir nochmal genau anschauen und definieren. Dann als zweites möchte ich, dass du deinen Feind siehst. Siehe deinen Feind in deinem Kampf. Und als letztes wollen wir mit einem kleinen Feuerwerk hier rausgehen. Sieh deinen Erlöser. Und das nochmal deutlich sehen, das, was Paulus auch für uns hier schreibt. Und so lasst uns reingehen und lasst uns als erstes diesen Todesleib noch einmal anschauen und lasst uns auch noch mal sehen, wer es hier ist, um den es geht. Denn Vers 24, ja, ist dieser elende Mensch, wo Paulus von sich selber sagt, ich bin dieser elende Mensch. Und was ich letzte Woche gesagt hatte, war, dass ich denke, dass das hier ein reifer Christ ist, der spricht. Es gibt aber auch andere Ansichten, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und diese Ansichten sind unter anderem, dass dieser Text hier, also Verse 14 bis 25, von einem unerretteten Menschen sprechen. Und sie würden eben so eine Dinge sagen wie, ja, schau mal, Vers 14, kann denn ein Christ sagen, ich bin unter die Sünde verkauft? Oder schaut im Vers 23, den letzten Teil, kann ein Christ sagen, dass er unter das Gesetz der Sünde gefangen ist? Und kann ein Christ in Vers 25 sagen, dass er mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde dient? Und die Last wird auch noch ein bisschen schwerer, wenn wir uns daran erinnern, was wir in Kapitel 6 gehört haben. Ja, dass wir frei sind von der Sünde, wir wurden losgekauft, wir sind gestorben der Sünde. Wie kann denn jetzt ein Christ sowas sagen? Und wir hatten letzte Woche schon auch gesehen, dass Paulus bereits über Unerrettete sehr deutlich gesprochen hat. Erinnert euch an Kapitel 1, was deren Anliegen war. Deren Anliegen war nicht, dem Gesetz zu folgen. Deren Anliegen war nicht, in dem Inneren dem Gesetz zuzustimmen. Und deren Anliegen war auch nicht, Vers 25, mit der Gesinnung, dem Gesetz Gottes zu folgen, sondern in Sünde zu leben und die zu applaudieren, die ebenfalls diese Sünde tun. Eine weitere Auslegung dieses Textes ist, dass ja, es ist ein Christ, aber es ist ein sogenannter fleischlicher Christ. Ich weiß nicht, ob euch diese Definition oder der Begriff mal über den Weg gelaufen ist. Also ein Christ, der errettet ist, aber voll in der Sünde lebt. Und deswegen eben auch sowas sagt, wie ich bin unter Sünde verkauft, ich bin unter Sünde gefangen und ich diene im Fleisch dem Gesetz der Sünde. Und das Problem mit dieser Auslegung ist einerseits das, was wir schon gesehen haben, der Übergang der Zeitform, ja, und auch, dass hier ein Präzedenzfall fast wäre, in der Schrift so eine Art von Christ zu beschreiben. Es gibt keine anderen Stellen so wirklich, wo wir so eine Definition und sowas beschrieben sehen würden. Dann gibt es noch die Auslegung, dass das hier ein Mensch ist, der ganz kurz vor der Rettung steht. Ja, wo das Gesetz in ihm wirkt, wo er überführt ist und wo er diese Last hat und wo er sagt, ich möchte dem Gesetz folgen, aber ich kann es nicht. Und kurz davor ist, errettet zu werden. Problem mit dieser Auslegung ist, dass Vers 25 nicht reinpassen würde. Denn so ein Mensch ist nicht errettet und kennt gar nicht seine Lösung. Aber der Mensch hier in Vers 25 sagt, ich danke Gott durch Jesus Christus. Wir werden später noch sehen, wofür er dankt. Und deswegen, aus den Sachen lasst mich nochmal zusammenfassen, was wir letzte Woche gesehen haben, warum ich denke, dass das hier ein reifer Christ ist. Und dann auch noch zwei weitere Dinge uns angucken, die ich verteidigen muss. Also als erstes haben wir gesagt, dass Verse 7 bis 13, schaut nochmal rein, waren alles in der Vergangenheit. Ja, ich lebte, ich war und da, da, da. Und ab Vers 14 wechselt die Zeitform ins Präsens. Und in der Regel in der Hermeneutik ist das, was einfach ist, eine einfache Erklärung ist meistens auch die richtige. Und noch eine einfache Erklärung ist, dass Paulus die ganze Zeit im Ich redet. Er sagt ich selbst. Er betont sogar, ich selbst. Und dann Vers 14 zum Beispiel, ich bin fleischlich. Ja, also er spricht von sich selber, es ist die Zeitform. Dann das, was ich gesagt hatte, ein Christ, er wird dem Gesetz zustimmen, dass es gut ist. Ein Christ kommt zu dem Punkt zu sagen, Vers 12, dass das Gesetz heilig, gerecht und gut ist. Als weiteres Argument hatten wir gesehen, schaut mal bitte mit mir in Vers 20. Da sagt er, wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so verbringe, und jetzt Achtung, nicht mehr ich es. Diesen Zeitpunkt von nicht mehr hat nur ein Christ. Ein Unerretteter hat keine Änderung in seinem Zeitverlauf, sondern er ist in der Sünde. Epheser 2,1, er ist tot in seiner Sünde. Und auf einmal gibt es hier ein Nicht mehr, eine Änderung. Und das, nach dem, was ich hier verteidigen würde, ist ein Christ. Und dann gibt es aber auch noch etwas, worauf ich letzte Mal nicht eingegangen bin und wir heute uns anschauen müssen, nämlich das, was machen wir denn jetzt mit Vers 14, unter die Sünde verkauft? Was machen wir denn mit Vers 23, mich gefangen zu nehmen unter die Sünde? Und mit Vers 25, mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde zu dienen. Lass uns anfangen mit unter die Sünde verkauft. Wenn ihr nochmal schaut, Vers 14 sagt Paulus, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Dieses unter die Sünde verkauft zu sein, ist hier gemeint so das Bild von einem Sklave, der einem Meister verkauft wurde. Ein Sklave, der einem Meister verkauft wird, was macht ihn aus? Er kann nichts selber entscheiden, oder? Er ist verkauft, hat damit einen Auftraggeber und hat damit, muss das tun, was der Meister ihm sagt. Er ist unfreiwillig in diesem Dienst und es ist auch passiv an ihm. Er wurde verkauft und dort ist er nun unter diesem Meister. Und wir hatten das letzte Woche schon gesehen und heute möchte ich euch nochmal zeigen, dass das dieser Todesleib ist, den wir mit uns tragen. Dieser Teil in uns, der Fleisch ist, der ist unter Sünde verkauft. Schaut mal einmal mit mir nochmal Vers 18, wo Paulus es so deutlich sagt. Denn ich weiß, dass in mir, und jetzt definiert er das in mir, das heißt, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Der Teil in uns, der uns zur Sünde zieht, der uns runterreißen will, zu sündigen, das ist das Fleisch und das ist unter Sünde verkauft. Das ist nicht errettet und nicht erlöst. Und dann geht es weiter in Vers 23, wo er dann sagt, schaut mal mit in Vers 23, ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet. Und dieses Gesetz, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet, nimmt mich gefangen unter das Gesetz der Sünde. So, was machen wir damit? Wir hatten es letzte Woche schon gesehen, ja, dass es diesen Kampf gibt, diesen paradoxen Kampf zwischen einerseits dem Geist und dem erretteten neuen Wesen, was in uns ist, und dem Fleisch, was immer noch gegen uns kämpft und uns immer wieder an dieser Sünde reißen will. Und dieser Streit, der dem Gesetz der Gesinnung und dem Gesetz, das in meinen Gliedern, ja, also denkt, Fleisch ist, diese beiden streiten gegeneinander. Und deswegen will natürlich dieses Gesetz, was in meinen Gliedern ist, mich gefangen nehmen unter das Gesetz der Sünde. Und wenn es mich gefangen nehmen will, also von einem Zustand von Nicht-Gefangensein in einen Zustand von Gefangensein nehmen möchte, würde ich auch sagen, ist das wieder ein Argument zu sagen, das muss ein Erretteter sein, weil er scheint ja in irgendeiner Art frei zu sein. Und dieses Gesetz, was in meinen Gliedern ist, will mich wieder gefangen nehmen unter das Gesetz der Sünde. Und in diesem Vers 23 hier, Gesetz und auch Vers 23, ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, sind Gesetzmäßigkeiten. Es sind im Prinzip, wenn man es vergleichen möchte, wie Naturgesetze. Ja, es ist so. Diese Gesetzmäßigkeiten, die Realitäten sind in uns da. Dieses Fleisch ist da. Und mit diesem Fleisch hier, so erklärt sich dann auch Vers 25, das will uns gefangen nehmen unter dem Gesetz der Sünde, weil es selber das Fleisch dem Gesetz der Sünde dient. Das Fleisch wird dir niemals helfen. Dieses Fleisch, was wir jetzt haben, was du mit dir rumträgst, wird niemals dein Freund sein im Kampf für Heiligung. Im Kampf dazu, Christus zu verherrlichen, sondern es ist immer da. Es ist immer bereit, egal wenn du auch nur einen Gedanken hast, Gutes zu tun, also wirklich Gutes, ist dein Fleisch sofort da, dich runterzuziehen. Und das ist Vers 21, wo Paulus es zusammenfasst. Ich finde also das Gesetz, diese Gesetzmäßigkeit, das Prinzip vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Und das ist dieser Todesleib, den wir mit uns tragen. Eine Gesetzmäßigkeit, eine Realität, den wir als Christen auch nicht entkommen, sondern in der wir leben. Und das drückt auch dieses Elend aus, was Paulus hier sagt. Wenn er in Vers 24 sagt, ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Und John MacArthur hat diesen Todesleib mal sehr gut beschrieben in einem Bild, was auch sehr gut auch gleich zu unserem zweiten Punkt passt. Paulus kam aus Tarsus. Und in der Nähe von Tarsus gab es ein Volk, ein Stamm, die eine ganz bestimmte Strafe für Mörder hatten. Wenn du in diesem Volk warst und jemanden umgebracht hast, wurde Folgendes mit dir gemacht. Wenn du verurteilt wurdest, wurde der, den du ermordet hast, der Leichnam genommen und an dir gebunden. Arm zu Arm, Gesicht zu Gesicht, Bein zu Bein. Und dieser Leichnam wurde verweste und hat auch dich Stück für Stück mit umgebracht. Und das war deine Todesstrafe dafür, wenn du jemanden umgebracht hast. Und das ist diese Art, die wir auch noch mit rumtragen. Dieser Todesleib, den wir haben, er ist nicht da, um dir zu helfen, sondern dieser Todesleib wird dich nur noch weiter in diesen Tod führen. Und das sind erstmal schlechte Nachrichten. Das klingt jetzt nicht sehr ermutigend, aber was wir gleich auch noch sehen wollen, ist, dass es sehr gut ist, dass Paulus uns hier sagt, dieser Todesleib ist da. Und warum ich das mit dem Siehe so betont habe, ist Vers 23, was wichtig ist, wir alle tun müssen. Er sagt, ich sehe aber ein anderes Gesetz. Und das müssen wir sehen. Wir müssen sehen, wogegen wir uns richten müssen. Wir müssen sehen, womit wir es zu tun haben, damit wir überhaupt irgendwie vorwärts kommen können. Denn wenn wir nicht sehen, wogegen wir agieren sollen, können wir auch nicht vorankommen. Und deswegen, wir alle, nochmals Erinnerung, wir alle tragen diesen Todesleib. Und was sollen wir jetzt damit tun? Als erstes sollten wir unsere Sünde nicht verstecken. Jetzt ist es raus, ja. Auch du hast einen Todesleib, ich habe einen Todesleib, okay. Wir alle müssen uns nichts mehr vormachen. Und wir dürfen das in der Gemeinde hier einander auch die Lasten tragen und hier einander helfen. Verstehe ich mich nicht falsch, du sollst jetzt nicht rumgehen und allen deine Sünde offenbaren und so weiter. Aber schaue, dass du deine Sünde nicht vergräbst. Schaue darauf, dass du in Jüngerschaft bist. Dass wenn Sünde in deinem Leben ist, du nicht einfach sagst, ja, ist dann so. Sondern, dass du auf jemanden zugehst. Dass du dir einen anderen Mann suchst, eine andere Frau suchst und sagst, hey, ich brauche Hilfe. Lass uns zusammen wachsen. Denn Sünde ist genau wie dieses Bild, was wir gerade gehört haben. Sünde ist ekelhaft. Sünde ist widerlich. Und hier müssen wir zusammen wachsen, das zu erkennen. Und so, auch wenn es vielleicht paradox scheint, wenn Paulus hier sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib, kommt Paulus jetzt zu einem Punkt zu sagen, ich danke Gott durch Jesus Christus. Und lass uns einen Dank mitnehmen, dass Gott uns trotzdem rettet. Gott rettet nicht die Gerechten. Gott rettet nicht die, für die alles in Ordnung ist. Gott rettet Gottlose. Und dieser Todesleib, den wir rumtragen, ja, er verführt uns zur Sünde. Ja, dieser Todesleib macht genau das, was wir hier sehen, dass wir das tun, was wir nicht wollen. Und Gott rettet uns trotzdem durch Jesus Christus. Und in Psalm 103, Vers 14 sagt er auch, denn er weiß, Gott weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Und dafür können du und ich Gott danken, dass er daran denkt, und dass er uns nicht verlässt und dass nichts auch uns von ihm trennen kann. Und neben dem, dass wir unseren Todesleib sehen und quasi erstmal jetzt wie eine Anatomie von uns machen konnten und sehen konnten, was in uns ist, es ist auch kriegsentscheidend zu wissen, wer dein Feind ist. Also nicht nur sieh dein Todesleib, sondern lass uns auch noch schauen, sieh deinen Feind. Lass mich nochmal lesen, Verse 23 und 24. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz,
der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Und ein wichtiges Prinzip in der Kriegsführung ist, kenne deinen Feind. Wenn du deinen Feind nicht kennst, dann kämpfst du umsonst. Dann kämpfst du vergeben. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, in einem Kampf, in einem Krieg zu wissen, wer dein Feind ist. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, was denkst du, wer ist der größte Feind in deinem Kampf für Heiligung? Was würdest du sagen? Gut aufgepasst. Aber wenn man einige fragen würde, würden sie sagen Satan, oder? Satan ist der Feind. Satan ist der, der mich immer dazu bringt, dies und das und jenes zu tun. Und diese, sage ich mal, wie sagt man immer, diesen Mythos möchte ich jetzt einmal auflösen, denn lasst mich euch eine Statistik geben. Und zwar, wie oft Satan im Römerbrief vorkommt. Ja, ein Brief, der geschrieben wurde, um uns zu zeigen, wie wir errettet werden, wie wir geheiligt werden und all das in unserem Leben beschreibt. Einmal. Kapitel 16, könnt ihr gerne mal kurz ein bisschen weiterblättern. Kapitel 16, Vers 20 ist die einzige Erwähnung in diesem Brief über Satan. Kapitel 16, Vers 20 sagt Paulus, der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Also, wenn du gefragt wirst, wer ist der größte Feind in deinem Leben, sag nicht Satan, das ist nicht wahr. Er ist ein Feind und er ist ein Problem, aber er ist nicht dein größtes Problem. Eine andere Möglichkeit, die Paulus immer wieder angeschnitten hat, oder etwas, wo wir uns vielleicht fragen könnten, ob das unser größter Feind ist, ist das Gesetz. Und jetzt gehen wir so in diesen Teil über, wo wir nochmal die ganzen Kapitel Revue passieren lassen wollen. Geht mal bitte in Kapitel 2 hinein. Lass uns mal schauen, was Paulus über das Gesetz gesagt hat, was das Gesetz in deinem und meinem Leben tut. Kapitel 2, Vers 12. Alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und jetzt, und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Das Gesetz verurteilt dich. Lass mal weiterblättern. Kapitel 4, Vers 15. Da sagt Paulus über das Gesetz, dass das Gesetz Zorn bewirkt. Vielleicht ist doch das Gesetz unser Problem. Blätter nochmal weiter. Kapitel 5, Vers 20. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll werde. Das Gesetz ist gekommen, um Sünde noch mehr zu machen. Und dann lasst uns nochmal schauen, Kapitel 7, Vers 5, der Aufhänger für den letzten Abschnitt. Denn als wir im Fleisch waren, da wirkten in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünden und diese wirkten durch das Gesetz. Ist doch eigentlich das Gesetz unser größter Feind. Es verurteilt dich. Es bringt noch mehr Sünde hervor und es wirkt die Leidenschaften der Sünden in dir. Und das hat Paulus über den Römerbrief aufgebaut, um dann auch zu dem Punkt zu kommen und zum Abschnitt, den wir vorher uns angeschaut hatten, Vers 7 bis 12, wo Paulus sagt, keineswegs ist das Gesetz Sünde. Ja, Vers 7, was sollen wir nun sagen, ist das Gesetz Sünde, das sei ferne. Denn, was hatten wir gesagt? Was macht das Gesetz? Das Gesetz bringt Sünde hervor, damit es sichtbar wird. Lest nochmal Vers 12 und 13 mit mir in Kapitel 7. So ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und es ist gut. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Das sei ferne. Sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt. Damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Das Gesetz hat eine sehr gute Aufgabe. Ja, die Konsequenzen sind schwer, aber es ist eine sehr gute Aufgabe. Und deswegen, was ich letzte Woche gesagt hatte, oder das letzte Mal, das Gesetz ist ein Verbündeter im Kampf für Heiligung. Wenn also der Satan nicht unser größter Feind ist, wenn also das Gesetz nicht unser größter Feind ist, was ist unser größter Feind? Die Antwort, du selbst. Du und dein Fleisch, du bist dein allergrößter Feind im Kampf gegen die Sünde. Jakobus sagt in Kapitel 1, Vers 13 und 14, niemand sage, wenn er versucht werde, ich werde von Gott versucht. Klammer, ich werde von Satan versucht. Klammer, ich werde von Gesetz versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde, seinem eigenen Fleisch, seiner eigenen Sünde gereizt und gelockt wird. Das große Problem der ganzen Menschheit, das große Problem, warum Menschen verloren gehen, ist unvergebene Sünde. Das ist der Feind. Und jetzt lasst uns nochmal durch den Römerbrief gehen und jetzt lasst uns schauen, wie Paulus unseren Feind definiert und beschreibt. Als erstes hat Paulus gesagt, dass die Sünde universell ist. Diese Sünde ist nicht nur ein Einzelnen, sondern ist ein globales Problem. Schaut mal Kapitel 3, Vers 9. Da sagt Paulus, wie nun, haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Denn wir haben vorhin sowohl Juden als Griechen, also die gesamte Menschheit, beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Und wenn ihr ein bisschen weiter runterschaut, Kapitel 3, Vers 23, der erste Teil, wo Paulus auch nochmal sagt, denn alle haben gesündigt. Also als erstes stellt Paulus raus, dass Sünde ein globales Problem ist, was jeden einzelnen Menschen betrifft. Und das Wesen der Sünde, hat Paulus für uns auch definiert, ist Kapitel 3, Vers 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie für Gott haben sollten. Das Wesen der Sünde ist, Gottes Herrlichkeit zunichte zu machen. Gegen Gottes Herrlichkeit zu streiten. Und jetzt lasst uns schauen. Das sind erstmal Beobachtungen. Es ist global. Es richtet sich gegen die Herrlichkeit Gottes. Jetzt lasst uns mal schauen, wie die Sünde wirkt. Kapitel 5, Vers 12. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist. Und was kam durch die Sünde? Und durch die Sünde der Tod. Sünde bringt Tod. Kapitel 6, Vers 12. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem Leib. Was anderes, was die Sünde auch macht, nicht nur, dass sie tötet beständig, Sünde herrscht. Und Sünde ist nicht damit zufrieden, auf Platz 2 zu sein. Sünde ist nicht damit zufrieden, wenn du einen Schritt gegangen bist. Sünde ist wie Feuer. Es hat niemals genug. Und es geht immer weiter. Und es will töten und es will herrschen. Und den Ausdruck davon haben wir in so einem Zusammenfassungsvers gesehen, Kapitel 6, Vers 23, wo Paulus sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Dein Sklaventreiber oder der Sklaventreiber eines jeden nicht erlösten, erretteten Menschen ist die Sünde. Und du arbeitest und du rackerst dich ab für die Sünde. Und es ist nie genug und der Lohn, den du dafür kriegst, ist dein Tod. Das ist das Feindbild, was Paulus für dich und für mich im Römerbrief malt. Es ist die Sünde, das unvergebene Sünde, was Menschen trennt von Gott. Jesaja sagt es in Jesaja 59, die Verse 1 bis 2, wo er sagt, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten, deine Sünden und deine Sünde trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Sünde ist das Problem der Menschheit. Jedes Menschen, der nicht in den Himmel kommt, kommt nicht in den Himmel, weil unvergebene Sünde in ihm ist. Und dieses Fleisch, was wir haben, ist immer noch unter dem Gesetz, der Gesetzmäßigkeit der Sünde und wird immer wieder genau dich dahin führen wollen, dich gefangen zu nehmen und dich dahin zu reißen und zu sagen, tu das jetzt. Und manchmal in so einer Art und Weise zu sagen, tu das jetzt. Und manchmal auch, komm. Woche war schwer. Du hast es verdient, ein bisschen Auszeit. Komm, geh doch mal dahin und das eine Mal. Dabei wird es dann aber nicht bleiben, sondern Sünde wird immer, immer weitergehen. Bis zum Tod wird es dich führen. Und das führt uns so ein bisschen zu dieser Erkenntnis, dass wir als Menschen, und das ist wichtig zu verstehen, für wenn wir evangelisieren, wenn wir Menschen über Gott erzählen, aber auch in unserem Leben, wir als Menschen, wir haben kein Informationsproblem. Wir haben kein kognitives Problem, dass wir die Dinge nicht verstehen würden. Es ist für uns, wenn wir jetzt hier sitzen und drüber nachdenken, ganz klar, dass wenn wir unseren Ehepartner betrügen, dass das schwere Konsequenzen hat und dass das nicht gut ist, das können wir jetzt nachvollziehen. Aber wenn du in diesen Moment kommst, dann ist das kein Informationsproblem, dann ist das ein Sündenproblem, dem wir alle gegenüberstehen. Und das müssen wir verstehen. Dieser Feind, wir müssen seine Taktiken kennen, wir müssen sehen, wie er aussieht und wir müssen sehen, was er von dir will. Und er wird immer wieder das von dir wollen. Immer wieder wird er sagen, komm, mach doch oder tu das jetzt. Und es wird nie genug sein. Und lass mich vielleicht nochmal eine Illustration auch dazu geben, wie Sünde durch das Gesetz tötet. Dann ist vielleicht noch so eine Interaktion, die wir verstehen müssen. Wie können wir denn sagen, dass jemand durch das Gesetz töten kann? Der Vergleich ist von John Piper gegeben worden und fand ich, war sehr gut. Das Gesetz, müsst ihr euch vorstellen, ist wie ein Skalpell im OP-Saal. Ein Arzt steht da, hat ein Skalpell in der Hand und er will den Menschen was Gutes tun. Er will ihn heilen. Er will ihn retten. Und dann kommt aber in den OP-Saal Sünde rein, bah, tritt die Tür ein, reißt das Skalpell aus der Hand und schneidet die Kehle durch. Das Gleiche, dieses Skalpell, was eigentlich gegeben wurde dem Chirurgen zum Arbeiten, zum Retten, zum Heilen, nimmt die Sünde und tötet dich dadurch. Denn wenn dieses Gebot kommt, dann kommt in uns auf, boah, das brauche ich und das will ich haben. Vorher, wo wir nie dran gedacht hätten, irgendwie was dagegen zu tun, kommt jetzt ein Gebot, und die Sünde begehrt in uns auf und sagt, tu es genau anders. Und deswegen, wir haben dieses Sündenproblem und wir müssen diesen Feind sehen. Und das ist wichtig für uns in unserem Heiligungsprozess, dass wir diesen Feind sehen und dagegen vorgehen. Und wenn wir uns an dieses Bild erinnern mit diesem Todesleib an uns, ja, der verwest, und dem, was die Sünde in uns macht, dann möchte ich, dass wir als Gemeinde zusammen dahin kommen, gemeinsam Sünde zu hassen. Sünde ist nicht gut. Sünde bringt dir nichts Schönes, bringt dir keine anhaltende Freude. Sie verspricht es dir, aber sie betrügt dich. Lasst uns zusammen Sünde hassen. Und das hilft dir auch in deinem Kampf, dass wenn Sünde kommt, du sagst, bah, ich weiß ganz genau, was du von mir willst. Und ich weiß genau, wohin das führt. Und dann in den Worten von Thomas, Fenster runterkurbeln, nein, danke. Fenster hoch und weiterfahren. Hassen die Sünde. Und indem, dass wir auch mehr und mehr die Sünde hassen, werdet ihr noch was anderes sehen, was in euch passiert. Je mehr ihr euch hier reintaucht, je mehr ihr in der Gemeinschaft seid, je mehr ihr euch investiert, austauscht und zusammen gegen Sünde agiert, in Jüngerschaften, in Gesprächen, in den Männer-Frauen-Kreisen, was auch immer, wenn euer Hass gegen die Sünde wächst, wächst gleichzeitig eure Liebe zu Gott. Und lasst uns hierin wachsen als Gemeinde, dass wir diese Dinge verstehen mit unserer Gesinnung und dass das dann aber auch unser Herz weiter und weiter prägt und formt, dass wir Sünde hassen und dass wir Gott lieben. Und so dürfen wir dankbar sein, dass Gott uns auch das alles in diesem Text hier schenkt, dass er uns unseren Feind zeigt. Und Paulus, er benutzt so krasse Worte, um das zu beschreiben, dass wir gegen diesen Feind vorgehen können. Und so lasst uns, nachdem wir diesen Todesleib gesehen haben, den wir rumtragen, nachdem wir die Sünde und deren Widerlichkeit gesehen haben, lasst uns noch dem Beispiel von Paulus folgen und unseren Erlöser sehen. Denn ja, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Sagt Paulus im Vers 25 in Kapitel 7. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Lass uns nicht nur den sehen, der uns tötet, sondern den jetzt sehen, der uns echtes Leben schenkt. Und Paulus stellt hier in Vers 25 eine sehr interessante Frage. Wer wird mich erlösen? Und ich poche immer so ein bisschen auf die Zeitform rum, aber das ist hier sehr interessant. Ja? Verse 7 bis 13 waren Vergangenheit, Verse 14 bis 24 sind Gegenwart. Und jetzt stellt er eine Frage, in welcher Zeitform? In der Zukunft. Nicht, wer hat mich erlöst von diesem Todesleib oder wer erlöst mich jetzt gerade von diesem Todesleib, sondern er fragt, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Und Vers 25 ist die Antwort, die, ich denke, in dem gleichen Zeitform benutzt werden sollte. Ich danke Gott durch Jesus Christus, in Klammern, der mich erlösen wird. Und das ist, bringt Konsistenz hinein in diesen ganzen Text, in den Abfluss der Zeit und in darum, warum ich denke, dass das hier ein reifer Christ ist. Denn wir alle haben diesen Todesleib. Ja, wir wurden errettet. Ja, wir werden gerade errettet. Und es steht aber auch noch eine Erlösung aus, die Paulus auch in Philipper 1 beschreibt. Dann nämlich, wenn wir von diesem Leib geschieden sind und wenn wir eins mit Christus sind. Und deswegen gibt es dieses Prinzip in der Schrift, ja, nirgendwo Wort für Wort beschrieben, aber wir sehen es immer wieder. Ein schon jetzt, aber noch nicht ganz. Und das ist dieser Heiligungs- und Wachstumsprozess. Und wir leben in einer Spannung, die auch manchmal schwer zu ertragen ist. Ein schon jetzt, wo wir vieles haben, aber ein noch nicht ganz. Und dieses Ganz dann im Himmel erfüllt sein wird. Und dieses Ganz dann bei Jesus sein wird. Und hier möchte ich jetzt in einen Punkt sehr betonen, ist, wenn du jetzt nämlich fragst, okay, wenn das hier in meinem Leben passiert, ich kämpfe gegen diesen Todesleib, ich sündige, ich tue mich oft so schwer, Gott zu gefallen, woher weiß ich denn, dass das passiert? Woher weiß ich denn, dass Gott mich retten wird? Und hier lasst uns jetzt noch einmal durch Römerbrief durchgehen. Und lasst uns nicht das Gesetz anschauen, nicht die Sünde anschauen, sondern lasst uns unseren Herrn Jesus anschauen und schauen, was er für uns bereitet hat. Geht nochmal bitte in Kapitel 3, ab Vers 21. Lasst uns auf Jesus schauen. Schaut, was Jesus tut und ob du dir sicher sein kannst, dass du errettet wirst und dass du erlöst wirst am letzten Tag. Kapitel 3, ab Vers 21. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und dem Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes, die, die wir brauchen, durch den Glauben an Jesus Christus. Die zu allen und auf alle kommt, die glauben, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Sodass sie, unterstreicht euch das, ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Es ist Christi Gerechtigkeit, das Werk Christi, was er verbracht hat für dich, was dir die Sicherheit bringt. Wenn du fragst, kann ich mir sicher sein, dass das Werk Christi für mich da ist, dann kann ich sagen, schau in die Vergangenheit. Dieses Kreuz, es steht. Und dieses Kreuz, es ist in der Vergangenheit und du kannst es nicht mehr rückgängig machen. Christus ist gestorben. Und nicht nur das, sondern Christus ist auch auferweckt worden. Und diese historischen Fakten, wo wir nur in die Vergangenheit schauen müssen, die werden nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Wenn du wissen willst, ob du sicher bist, dann schau in die Vergangenheit. Das hatten wir auch gesehen in Kapitel 5. Schaut mit mir mal bitte Vers 1 zum Beispiel, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir sicher, in Klammern, Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und auch noch weiter, wenn er dann sagt, Vers 5, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wie können wir sicher sein, dass dieser Geist ausgegossen worden ist? Schau in die Vergangenheit. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Er ist für dich und mich gestorben. Und diesen Fakt können wir, kann nicht umgedreht werden. Lass uns auch nochmal weiterschauen. Kapitel 6, die Verse 3 bis 4. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, jetzt sehen wir seine Auferstehung, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also begraben worden mit ihm durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Diese Auferstehung hat so viel mit dir zu tun. Diese Auferstehung ist eins, wie du mit Christus zusammen bist. Und diese Auferstehung kann nicht zurückgedreht werden. Und das ist dein Erlöser, der für dich gestorben ist und der für dich auferstanden ist. Und er ist auch derjenige, der dich ans Ziel bringen wird. Wenn wir das vielleicht mit einem Marathon vergleichen, ja, Jesus ist der, der dir einerseits das Startgeld gegeben hat und deine Starterlaubnis, dass du überhaupt an diesem Lauf teilnehmen darfst. Christus ist es auch, der an den Versorgungsstationen steht und dich immer weiter versorgen wird mit all dem, was du brauchst, um in diesem Lauf zu bestehen. Und er ist derjenige, der am Ende der Zeit seine Arme offen halten wird und sagen wird, komm herein, du guter und treuer Knecht, in die Freude deines Herrn. Das ist dein Jesus, der von vorne, mittendurch und bis ans Ende dich tragen wird. Der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat. Er, nicht du, sondern er wird es zur Vollendung bringen. Und deswegen verzage nicht. Verzage nicht, wenn Sünde kommt und wenn auch du einzelne Kämpfe nicht gewinnst. Denn du weißt, einzelne Kämpfe kannst du verlieren, aber die Schlacht, den Krieg, kannst du nicht verlieren. Paulus sagt, und das ist so wichtig, Vers 25, ich danke Gott durch Jesus Christus. Warum dankt er ihm? Weil dieser Sieg sicher ist. Du musst dir keine Sorgen machen, dass du nicht siegen wirst, sondern er hat schon gewonnen. Und wir dürfen hierin weiter wachsen und wandeln. Und wenn diese Dinge in unserem Leben deutlicher und sichtbarer sind, wachsen wir auch mehr und mehr darin, dass wir sicher sein können, dass wir auch bei ihm sein werden. Und so lass dich nicht ablenken. Ja? Nimm die Scheuklappen. Gute Scheuklappen, die dich ausrichten, fokussieren auf das hier. Neben dem, dass wir unsere Gemeinschaft und die Gemeinde nutzen sollen, was ein Segen Gottes ist für deine Heiligung. Nimm die Schrift, nimm das Gebet und wachse in diesen Dingen. Das klingt immer so plump, ja, lies die Bibel und bet jeden Tag, aber das ist das, was Gott uns gibt, damit wir siegen, damit wir weiterkommen. Denn wenn wir uns verlassen auf Lieder und auf die Emotionen, die sie manchmal mitbringen und wir uns daran freuen und wenn wir darauf vertrauen, dass diese Erfahrungen uns helfen werden, kann ich dir sagen, wenn die Sünde kommt, wenn die Versuchung kommt, werden die Emotionen dich verlassen. Und dein Fleisch ist da, dich in den Abgrund zu stürzen. Aber Wahrheiten sind das, was dir in dem Kampf gegen die Sünde hilft. Zu überführen, zu sehen, was hier gerade passiert, zu sehen, warum du gerade so denkst und zu sehen auch, was die Lösung ist. Zu sehen, wem du auch dienen kannst. Und so dürfen wir auch Gott weiter dankbar sein, dass wir diesen Kampf haben, aber auch, dass wir diesen Kampf letztendlich besiegen werden. Und nicht wir, sondern Christus in uns. Und so hoffe ich, dass ihr sehen konntet, diesen Todesleib, ja, den haben wir und er stinkt und er ist widerlich, weil die Sünde ihn so stinkend und widerlich macht. Aber eines Tages wirst du getrennt sein davon. Und eines Tages hast du einen neuen Leib. Deswegen ist es so wichtig, dass Christus unseren Leib erneuern wird. Er gibt dir einen neuen Leib. Und dann ist alles vorbei. Dann gibt es keinen Schmerz, dann gibt es kein Leid und dann gibt es auch keinen Kampf mehr gegen die Sünde. Aber so lange, meine Lieben, so lange bis dahin, lasst uns weiterkämpfen. Und lasst uns diese Konzepte, die wir gesehen haben, die Sünde, das Gesetz, lasst uns das richtig einordnen und verstehen. Als praktisches Beispiel, lasst uns zum Beispiel nicht irgendwie den Finger auf andere zeigen und sagen, ja, der und diejenige haben mich versucht zur Sünde, sondern du selber. Als Eltern sind wir so oft, und ich als Vater, ja, Tamara, Ohren zu halten, als Vater auch manchmal versucht, zornig oder in Zorn auszubrechen und zu sagen, ja, mein Kind hat mich ja gereizt im Zorn. Hätte sie gehört, dann wäre das jetzt nicht passiert. Nein, nein, nein. Es ist meine eigene Sünde. Mein eigenes Fleisch, was mich dazu reizt, zornig zu werden. Und auch in der Kindererziehung dürfen wir diese Konzepte nehmen und nutzen, müssen sie nutzen. Das Gesetz ist da, um Sünde hervorzubringen. Und als Eltern nutzen wir das Gesetz, um nämlich genau das zu zeigen. Und so oft, ja, fass die Steckdose nicht an. Es gibt eine Steckdose. Ich kann sie anfassen. Und dann auch zu sehen, dass sie auch die Kinder, sie können das Gesetz nicht halten. Und wir wollen es nicht nutzen, um sie niederzumachen und das immer wieder zu zeigen, aber zu zeigen, schau, das ist deine Realität. Das ist Sünde, die da ist. Und sie muss rauskommen, sie muss sichtbar werden. Und erst, wenn du siehst, dass du ein Problem hast, dann erst bist du bereit für eine Lösung. Und wir zeigen immer wieder, auch in der Kindererziehung, einen großen Retter, einen großen Erlöser, der uns nämlich von dieser Sünde befreien kann. Und das kannst du in jedem deiner Gebiete und deiner Bereiche mitbringen. Dass nämlich Gesetz, was du nutzt, um Sünde zu zeigen, da ist, um auf einen Retter hinzudeuten. Denn Gott hat das Gesetz nicht gegeben zur letztendlichen Verurteilung, sondern zu sehen, dass Sünde da ist und dass die vergeben werden muss. Und so schärfe weiter deine Gesinnung in diesen Dingen. Ja, für Eltern, für Großeltern, für Arbeitskollegen, für Geschwister im Herrn. Lasst uns hier weiter schärfen. Denn das Christentum ist keine Religion, irgendwie der Emotion oder irgendwas nachzufolgen, sondern wir sind eine Religion des Denkens und des Buches. Nicht umsonst sind Schulen in Kirchenumfeldern entstanden, weil Eltern wollten, dass ihre Kinder das Wort Gottes lesen können. Wir sollen denken, wir wollen diese Dinge wissen. Wir sollen Tag für Tag unsere Gesinnung erneuern, um nämlich bereit zu sein für diesen Kampf, um nämlich Gott zu verherrlichen. Und damit nicht nur unser Gedanken zu ändern, dass wir jetzt irgendwie hochtheologisch sind, sondern dass diese Gesinnung erneuert wird, um auch unser Inneres zu stärken. Die Sünde, die so leicht uns umstrickt, dagegen anzugehen und zu kämpfen. Um dann auch ein heiliges Leben zu leben, was dann auch sich darin äußert, dass wir Sünde hassen und dass wir unseren großen Gott und Herrn und Retter Jesus Christus lieben. Und so dürfen wir mit Paulus hier ein Leben leben des Dankes, dessen, der uns erretten wird. Und in all diesen Kämpfen und in all diesem Zwiespalt, den wir manchmal sehen, Gott zu danken. Danke, Herr, dass du für mich alles getan hast. Und das nicht bedeutet, ich kann jetzt einfach leben, wie ich will, sondern noch mehr angefeuert zu sein, noch mehr darin zu wachsen. Ich will gegen diese Sünde kämpfen. Und mit dem Herrn werde ich auch darin Fortschritte machen können. Und so schließt Paulus dieses Kapitel ab. Schaut nochmal rein, Vers 25, den zweiten Teil, wo er das zusammenfasst, wo er sagt, ja, das ist Realität, Christus wird mich retten und so diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Und Ehre sei dem Herrn, von dem, der uns von davon befreien kann. Gestern vor 35 Jahren hat auch diese Stadt eine Änderung erlebt, eine Befreiung erlebt. Gestern vor 35 Jahren ist die Mauer in Berlin gefallen. Und 1961 ging das Ganze los, als die Mauer gebaut wurde und es gab ja hier eine Trennung und eigentlich auch mit diesem Mauerbau begann auch der Kampf für Freiheit. Aber solange diese Einflüsse da waren, solange auch die DDR noch unter dem Einfluss aus der Sowjetunion war, war diese Stadt nicht frei und war diese Stadt geteilt. Doch als diese Macht dann gebrochen wurde, konnte die Mauer fallen und waren wir frei. Und so haben wir nun, ja, diesen Todesleib, aber eines Tages werden wir davon befreit werden. Die Binden werden abgemacht, wir werden einen neuen Leib bekommen und werden dann bei ihm sein. Und bis dahin werden wir kämpfen. Bis dahin werden wir zusammen kämpfen. Ich möchte gerne das Musikteam schon mal mit nach vorne bitten und ich möchte euch bitten, ganz ans Ende der Schrift zu blättern, wo wir nämlich auf diesen Moment raufschauen wollen. Schaut in die Offenbarung, Kapitel 21. Die Verse 1 bis 7 möchte ich einmal vorlesen und dann auch direkt zusammen, dass wir das Lied singen im Anschluss. Ihr dürft gerne schon mal bitte mit aufstehen, wenn wir Gottes Wort lesen und dann dürfen wir direkt anfangen auch zu singen. Offenbarung Kapitel 21 ab Vers 1 sagt Johannes, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. So lasst uns singen. Welch unerschütterlich, welche Aussicht auf Erlösung. Hoffnung unerschütterlich. Kraftvoll ist er auferstanden. Mit ihm feiern wir den Sieg.